Deutschlandfunk Interview.
Offiziell soll die christdemokratische Parteienfamilie ihre Kandidatin also auf dem EVP-Kongress am 7. März in Bukarest nominieren. Wir haben es eben gehört. Und die Frage, die aber jetzt schon da ist, ist, ob Ursula von der Leyen in einer schwierigen Zeit mit dem Ukraine-Krieg östlich der Europäischen Union, ob sie damit mit Ursula von der Leyen als Kandidatin für die EVP gut aufgestellt ist. Das habe ich Josef Janning kurz vor dieser Sendung gefragt. Er ist Europaexperte und Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Sitz in Berlin. Und meine erste Frage war, für was steht Ursula von der Leyen?
Und Ursula von der Leyen steht für einen Kurs der, sagen wir mal, nicht sehr eng definierten Mitte. Das hat sie ja selbst auch in ihrer Bewerbungsrede heute erkennen lassen. Sie will eine ganz große Koalition aller im Grunde pro-europäischen Parteien anführen. Und so hat sie auch in ihrem Dialog mit dem Europäischen Parlament ja agiert. Einfach deswegen, weil vor 5 Jahren ihre Wahl ja knapp erfolgte und es viele Vorbehalte gab. Also hat sie sich bemüht, auch bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, bei den Liberalen, das heißt bei dem Pro-EU-Spektrum, immer wieder um Zustimmung zu werben und in ihrer Politik sich auch an den Vorlieben der verschiedenen Seiten auszurichten.
Bevor wir jetzt auf die verschiedenen Inhalte und auch Themen, denen sie sich widmen will, gleich zu sprechen kommen, lassen Sie uns noch mal bei den Details des Wahlprozederes bleiben. Sie hat ja erkennen lassen, Ursula von der Leyen, dass sie auch auf die Unterstützung etwa der Peace-Partei in Polen oder auch der Partei von Regierungschefin Meloni in Italien setzt. Also Nationalisten und Ultrarechte. Darf das sein in einer Zeit, in der Europafeinde und Nationalisten die EU diffamieren?
Ich denke, das wird sich in den bevorstehenden Wochen bis hin zur Wahl im Juni noch ein bisschen weiter klären. Im Moment geht Ursula von der Leyen sehr taktisch vor und sie will es mit niemandem verscherzen. Auf die PiS muss sie dabei weniger Rücksicht nehmen, weil sie nicht mehr regiert, aber auf Frau Meloni schon. Und da hat sie schon Wert darauf gelegt, dass sie auch bei der doch im Grunde europakritischen, eher nationalpopulistischen Partei, die Meloni anführt, nicht alle Türen zuschlägt, denn sie braucht Meloni und sie braucht Melonis Zustimmung im Rat. Und da hat Ursula von der Leyen in der Zwischenzeit gelernt, dass kein Kommissionspräsidentin, kein Präsident ohne eine Unterstützungskoalition im Kreis der Mitgliedstaaten leben kann. So, das tut sie. Sie wird aber im Wahlkampf ganz klar sich nach rechts abgrenzen müssen, schon allein, weil das die EVP von ihrer Spitzenkandidatin erwarten wird.
Ein anderer Vorwurf lautet, und der kommt im aufziehenden Wahlkampf jetzt von den Grünen, nämlich der Vorwurf, dass Ursula von der Leyen bislang ja offenbar nicht vorhat, sich um ein Mandat im Europaparlament zu bewerben. Da heißt es unter anderem vom grünen Europaabgeordneten Daniel Freund, zu kandidieren, ohne wählbar zu sein, das führe das Spitzenkandidatenprinzip ad absurdum. Ist da was Wahres dran? Ist das eine Schieflage, nicht für das Parlament als Kandidatin anzutreten?
Ja, da ist was Wahres dran. Denn das Parlament, das ja der Urheber dieser Spitzenkandidaten-Idee ist, hat dies getan, um künftig dafür zu sorgen, dass der Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin stets aus den Reihen der Abgeordneten kommt und nicht einfach nur der Parteifamilie angehört, die etwa die Mehrheit im Europäischen Parlament stellt. Ja, und das macht Ursula von der Leyen nicht. Sie will gar nicht ins Parlament, sondern sie kandidiert nur für das Amt der Kommissionspräsidentin. Und das ist natürlich nicht die reine Lehre der Parlamentarier, die ja gerade durch diese Konstruktion eine Aufwertung des Parlamentes anstreben und die deswegen eine enge Bindung zwischen Kommissionspräsidentin und der parlamentarischen Mehrheit anstreben, so wie das ja in vielen Mitgliedstaaten der Fall ist, wo die parlamentarische Mehrheit den jeweiligen Chef der Exekutive unterstützt. Europa funktioniert aber nicht so und deswegen richtet sich Ursula von der Leyen auch nicht danach, denn sie weiß, dass die wesentliche Hürde, die sie nach ihrer Nominierung durch die EVP-Familie nehmen muss, die Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat sein wird.
Dann kommen wir mal auf die Themen und Inhalte zu sprechen. Die Migration und auch die Klimaschutzpolitik waren gerade in den ersten Jahren ihrer ersten Amtszeit die Themen, die Ursula von der Leyen am meisten vorangetrieben hat. Und das ja auch mit einigem Erfolg, wenn wir da nur an den sogenannten Green Deal denken. Inzwischen bekommt Ursula von der Leyen aus ihrer eigenen konservativen Parteienfamilie da ziemlich Gegenwind für ihre Klimaschutzpolitik. Und stattdessen heißt es eben, wir brauchen jetzt mehr Wettbewerbsfähigkeit und müssen den Binnenmarkt stärken für die europäische Wirtschaft. War es das insofern mit einer mutigen europäischen Klimapolitik?
Ich glaube, Ursula von der Leyen war in Klimafragen mutig, weil dieses auch dem Mainstream im politischen Spektrum ihrer ersten Jahre entsprach. Sie sah ziemlich grün aus und auch diese Green Deal Politik der Europäischen Kommission hat ja unter den grünen Parteien in Europa einiges an Zustimmung gefunden. Und gleichzeitig ist sie von den anderen Parteien nicht wirklich attackiert worden. Das ändert sich nun nicht überall in der EU, aber in den Staaten, in denen das Wirtschaftswachstum schwächelt. Und das ist vor allen Dingen in Deutschland der Fall. Und so ist die Zufriedenheit mit der Politik von der Leyen innerhalb der CDU deutlich geringer, als das etwa die warmen Worte von Friedrich Merz heute haben erkennen lassen. Dort hat man den Politikstil der Kommission als zu bürokratisch, als zu sehr von oben herab und zu wenig auf wirtschaftlichen Freiraum und auf Wettbewerb setzend empfunden.
Das drängendste Problem sicherlich dieser und auch der nächsten Amtszeit der neuen Kommission nach den Europawahlen ist und bleibt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da sind nun schon die USA ein zunehmend unsicherer Kantonist, wenn es um das Thema Waffen und Munition geht. Und heute beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister war es wieder der gleiche Tenor. Auch Europa hat eklatante Probleme, der Ukraine genügend Waffen und Munition zu liefern. Sehen Sie da absehbar eine Chance, dass sich daran etwas ändert?
Daran kann sich eigentlich nur etwas ändern, wenn sich an der Haltung der Regierungen innerhalb der Europäischen Union etwas ändert. Wenn sie beginnen, ihren Worten Taten folgen zu lassen, was sie derzeit noch nicht tun. Wir haben ja eine Kaskade von Beschwörungsformeln, dass Europa nun mehr tun muss für seine eigene Sicherheit. Aber wenn man sich anschaut, was geschieht, dann drücken sich doch sehr viele Regierungen um die harten Entscheidungen herum, nämlich wie kann man viel intensiver zusammenwirken, etwa im Bereich der Verteidigung, um damit effektiver zu sein. Wie kann man also diese doch ziemlich massive Ineffizienz europäischer Verteidigungspolitik durch die Vereinzelung in 27 Verteidigungshaushalte überwinden, indem man sehr viel enger zusammenarbeitet. Das kann etwa Ursula von der Leyen nicht lösen und das kann auch der von ihr nun in Aussicht gestellte Verteidigungskommissar nicht lösen, weil die Kommission dafür gar nicht die Zuständigkeiten hat, sondern das ist etwas, was die Mitgliedstaaten für sich entscheiden müssen. Dazu sind sie bislang nicht geschlossen genug. Es gibt nicht genügend Initiative im Kreis der Mitgliedstaaten. Das muss kommen. Dann könnte auch auf EU-Ebene oder im Verbund zwischen EU und NATO einiges in Bewegung kommen. Aber das geschieht nicht aus sich heraus. Und das geschieht auch nicht nur, weil eine neue Kommissionspräsidentin ein weiteres Mandat für 5 Jahre erhalten hat.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Idee eines eigenen Verteidigungskommissars, diese Idee von Ursula von der Leyen. Sie argumentiert ja damit, dass sie sagt, so ein Kommissar, der solle sich eben ausdrücklich um die Beschaffung und um die Industrie, die Wehrindustrie kümmern. Wäre das nicht doch vielleicht ein Zugang für eine stärker gemeinsame europäische Waffenbeschaffung, die da möglich wäre, wenn es heißt, also das geht nicht um europäische Armeen, wo ein Mandat nach Brüssel vergeben wird, sondern es geht wirklich um die Beschaffung von Waffen und Munition für Kiew.
Ja, wenn es um die Beschaffung von Waffen und Munition für Kiew geht, dann könnte man in der Tat etwa über eine deutliche Aufstockung des entsprechenden Fonds für Militärhilfe einiges schaffen. Der Vorteil wäre dann, dass die Einzahlungen in einen solchen Fonds ja dem Schlüssel der Beitragszahlung der Mitgliedstaaten folgen würden und damit auch diejenigen in die Pflicht nehmen, die jetzt eher am unteren Ende der Unterstützung für die Ukraine liegen. Aber das wird nicht das eigentliche Problem sein, denn sehr viele Unterstützungsleistungen bestehen jetzt und auch in der Zukunft noch in Sachleistungen, also in Lieferungen aus Beständen der Mitgliedstaaten. Und da wird sich so schnell nichts ändern. Was der Verteidigungskommissar eigentlich können müsste, wäre etwa das Beschaffungswesen der Mitgliedstaaten für sich selber nach Regeln des Binnenmarktes zu gestalten. Denn bislang ist ja die Rüstungswirtschaft, ist dieser Bereich des wirtschaftlichen Handels von den Regeln des Binnenmarktes ausgenommen. Das heißt also, wenn man einen solchen Kommissar mit einer echten Aufgabe ausstatten wollte, dann müsste man sich zunächst darauf verständigen, diese Ausnahme für diesen Bereich der Wirtschaft von den Regeln des Binnenmarktes aufzuheben und damit einen Binnenmarkt für Rüstungsgüter zu schaffen mit dem Regelwerk des Binnenmarktes und der entsprechenden Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte.